Technologie, Service und Erreichbarkeit. Heute im Gespräch mit Erik Martin und Christopher Pirsch von der Altheos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Sören, ich leite das Marketing und die Kommunikation hier bei Blau Direkt. Und ich habe das große Vergnügen, heute im Podcast hier zu sitzen mit Christopher Pirsch und Erik Martin von der Altheos. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, ganz dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben gerade in der Vorbereitung schon kurz gesprochen. Erik, du hast mir gesagt, Christopher legt besonderen Wert darauf, dass man Altheos sagt und nicht das irgendwie anders betont. Was ist denn das überhaupt für ein Name? Wo kommt der her?
Ja, da gibt es eine schöne Geschichte zu, dass in der griechischen Mythologie gibt es einen Halbgott, Altheos, und der war Hirte. Und man sagt zu ihm, er war schön wie, ich glaube, es war wie Hermes, ne, und stark wie Zeus und war eben der beste Hirte seiner Zeit. Und die Metapher oder die Anlehnung an Versicherung ist eben, dass wir auf das Hab und Gut unserer Versicherungsnehmer genauso gut aufpassen wie der Hirte auf seine Schafe.
Ja. Ah, okay.
Ja. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass diese ganze Geschichte vollkommen backwards engineert ist und völliger Unsinn. Ja. Ist einfach in einer Unternehmensdatenbank mit Unternehmensnamen geschaut worden und das ist sozusagen der, auf den man sich einigen konnte, der gut passte, in allen Sprachen der Welt ungefähr funktioniert.
Ja. Ja. Wie unromantisch.
Genau. Aber trotzdem eine gute Story. Ich würde sagen, wir behalten einfach die gute Story mal im Hinterkopf. Ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht mögt ihr euch am Anfang ein bisschen vorstellen, was sind so eure Rollen bei der Altheos und was sind eure Aufgaben, wo kommt ihr her?
Sprichst du übrigens sehr gut aus.
Das ist sehr gut.
Ja. Willst du anfangen, oder?
Ja, weil bei mir geht es kürzer. Du brauchst ja dann immer eine Weile. Genau, ich bin 33 Jahre jung. Ich bin Key Account Manager bei Altheos. Das heißt, von der Rolle her im Grunde genommen das, was man erwartet von einem Key Account Manager, minus das, ich sitze jetzt selten beim Makler und trinke den Kaffee weg. Ansonsten vielleicht ein bisschen zum Hintergrund noch was. Ich habe tatsächlich nie was anderes gemacht, außer in der Versicherungsbranche zu arbeiten. Das heißt, klassische Ausbildung gemacht bei der Allianz zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Da gearbeitet, verschiedene Abteilungen gesehen, im Außendienst gearbeitet und 2016 mich dann entschieden, dass ich gern mich ein bisschen verändern möchte und ja, so ins Breitengeschäft, in den Maklervertrieb wollte. Und da mich halt auch ganz viel mit den Pools beschäftigt, Versicherungspools und Verbünde, Zusammenschlüsse, Vertriebe. Genau, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte das in dem Bereich quasi ja, von Stunde 1 an mitbegleiten, mit aufbauen. Und dann hat mich der Christopher und der Dominik, unser Chef, 2022 angeschrieben und meinten, hast du nicht Bock, dich mal umzuorientieren?
Come to the dogs.
ja, und nach vielen schlaflosen Nächten habe ich dann gesagt, ja, also für mich war es immer ein Traum, mal aus dem Konzern rauszukommen und in einem Startup zu arbeiten. Ja, das mal so zu kennen, wie man es aus dem Fernsehen so kennt. Ja, ja. So dieses Getränkekühlschrank, Tischtennisplatte, solche Sachen. Und so ist es tatsächlich bei Altheos. Und dann habe ich das 2022 gemacht und dann lese ich immer von meinem Arbeitsvertrag ab. Ich habe sehr viel Spaß bei Altheos.
Okay, Christoph, also du bist dafür verantwortlich, dass ihr Erik auf eure Seite gezogen habt.
Genau, das war eine meiner Hauptaufgaben. Sonst mache ich eigentlich auch nicht viel, außer mich darum kümmern, dass Erik gut geht. Nein, ich bin sozusagen der Gegenpart. Bei mir ist immer noch so der zweite Teil mit dabei, dass ich den Operations-Bereich, also den gesamten Betrieb, alle Prozesse, die für Versicherungsmakler entscheidend sind, verantworte. Und so teilen wir uns das ein bisschen auf. Bei mir ist sozusagen die Hälfte der Zeit der Operations-Bereich und der andere Teil Vertrieb. Bei Erik ist es 100% Vertrieb, weswegen ich dann auch häufig der bin, der nicht antwortet, wenn es um solche Themen geht, sondern wenn es um technische Themen intern wie extern geht, dann ist das so ein bisschen meine Rolle.
Okay, und vielleicht noch ganz kurz die Personen hinter den beruflichen Charakteren. Was muss man sonst noch über Erik und Christopher wissen? Habt ihr irgendwelche versteckten Talente?
Ich weiß nicht, Erik, ob du dein Eintauchen in den Vertrieb in einem Podcast erzählen möchtest.
Ja? Du, also ich freue mich auch immer, wenn du es erzählst, ja. Also dann werde ich nicht rot, nein, ein bisschen werde ich auch rot.
Aber. Ja. Bei Erik hat er noch richtig Vertrieb gelernt bei der Allianz, ja? In Berlin. Ich glaube, es war Sonnenallee, ne? Ja. Da stehen, wer Berlin nicht kennt, das ist, sag ich mal, eher so Plattenbau.
Ja? Ja, man kennt den Film, ne?
Genau, ja, genau, das ist, beschreibt die Atmosphäre sehr, sehr gut. Und Erik musste tatsächlich im ersten Ausbildungsjahr, in einem viel zu großen C&A-Anzug bei den Leuten einfach klingeln und versuchen, Termine zu bekommen an der Klinge. Ja? Also dagegen, ich habe mit Strukturvertrieb gelernt, war das Kindergarten, was ich gemacht habe. Ja? Also das ist, muss man sagen.
Also von der Pike auf gelernt.
Definitiv. Aber okay. Das war ja nicht die Frage, ne?
Nee, es war nicht die Frage. Sollen wir die eigentlich auch noch beantworten?
Ja, gerne. Wenn es versteckte Talente gibt, wenn es was zu erzählen gibt, immer gerne.
Oh, versteckte Talente, da kann ich jetzt nicht drüber reden. Ich glaube, da ist nicht viel, ja, mehr so Hobbys und so weiter, aber vielleicht kann man das ja trotzdem einstreuen. Ich beschäftige mich viel mit Brettsportarten. Also jetzt nicht Mensch, ärgere dich nicht, sondern so Longboarden, Surfen,
okay.
So die Sachen Snowboarden.
Auf dem Tempelhofer Sachen. Feld dann in Berlin.
Leider klischeemäßig genau das. Exakt okay. Das.
Ja, bei mir ist tatsächlich alles relativ finanzgetrieben. Also ich habe auch in meinem Leben nie was anderes gemacht als Versicherung und Finanzen. Wie gesagt, im Strukturvertrieb gelernt, bisschen Glück gehabt, hat sich dann zu einem sehr hochwertigen Maklerhaus entwickelt. Mitglied der Geschäftsführung, Mitgesellschafter, dann raus, einen zweiten Makler aufgebaut, der aus dem nachhaltigen Bereich kam und dann eben zu Altheos. Daneben mit Familie und Kindern bleibt jetzt nicht so viel Zeit und das bisschen Freizeit, was ich habe, ist dann tatsächlich auch getrieben mit Beschäftigung im Kapitalmarkt, sehr viel mit Immobilien in der Freizeit, das ist so der Bereich. Wenn okay. Das die Richtung war.
Also Finanzdienstleistungen durch und durch.
Ja, irgendwie bin ich da nicht rausgekommen. Das ist manchmal frage ich mich, ob ich auch mal so eine Brettsportart ausprobieren sollte. Bei mir ist dann eher so Hallenhalmer, wobei das nicht mal eine Brettsportart ist. Ja. Aber ja, vielleicht muss ich da mal über meinen Tellerrand gucken.
Ich bringe dir gerne mal ein Board mit. Ich brauche so ein elektrisches, diese verbotenen.
Wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam für alle auf dem Tempelhofer Feld.
Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen über die Altheos sprechen. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, Startup, ein bisschen anderer Charakter. Erzähl doch mal ein bisschen, ja, wie das Unternehmen entstanden ist, wo es herkommt. Soviel ich weiß, seid ihr ja eine Ausgründung aus dem AXA-Konzern. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie das zusammenhängt, was euch unterscheidet und ja, warum diese Ausgründung sozusagen eine spannende Geschichte ist.
Soll man da wirklich mal ganz vorne anfangen? Also einfach, um mal das Gesamtbild zu geben. Wir sind 2018 gegründet und über den AXA-Konzern muss man wissen, dass das ein französischer Konzern ist. Und vor diesem Hintergrund geht es eben darum, Initiativen zu entwickeln, wie man das Geschäft im jeweiligen Land beleben kann. Und Altheos ist also aus einer solchen Initiative heraus entstanden. Und die Aufgabenstellung war super einfach. Wir dürfen machen, was wir wollen, nur nichts, was die AXA schon tut. Und jetzt kann jeder mal kurz in sich gehen, ja, ob einem spontan irgendwas einfällt, was AXA nicht macht. Also das kann ich euch sagen, es ist nicht viel, ja, was da übrig bleibt. Wir haben dann tatsächlich ein Feld gefunden und das ist der gesamte Bereich Embedded Insurance. Früher hätte man dazu Produktannexversicherung gesagt. Ja. Embedded Insurance klingt aber natürlich besser. Und aus diesem Gedanken heraus sind wir entstanden und da ist auch sozusagen der Root, warum wir dieses Thema Service so immer in den Vordergrund stellen, wenn wir über die Altheos sprechen, weil du natürlich die Situation hast, ich meinte das in unserer Vorstellungsrunde schon, ne, in der Besprechung, wenn ein Versicherungsmakler mal 20 Minuten irgendwo in einer Warteschlange hängt, dann ärgert der sich, aber im Grunde ist das fast gewohntes Leid. Mhm. Ja? Wenn du das jetzt mit einem Industriekunden machst, und für dessen Kunden einen Versicherungsschutz anbietet als Annex zu dem eigentlichen Produkt, dann hat der halt eine andere Erwartungshaltung und auch einen anderen Anspruch, wie schnell bestimmte Dinge gehen müssen. So, jetzt wissen wir alle, dass das in der etablierten Versicherungswelt, um auch das mal positiv zu umschreiben, eher eine Schwierigkeit ist, hohe oder kurze Servicegeschwindigkeiten zu erreichen, hohe Reaktionsgeschwindigkeiten zu erreichen. Und das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal. Da hängt das natürlich viel dran, Technologie, grundsätzliche Überzeugung, wie setzt du das Team zusammen und so weiter. Da kommen wir so ein bisschen zu der Tischtennisplatte. Und das ist ein bisschen die Story, da könnte man jetzt lange ausholen, aber das ist erstmal der Weg, wie kam es eigentlich zu Altheos. So, und dann kam irgendwann die AXA auf uns zu und hat gesagt, okay, das funktioniert ganz gut, was ihr hier macht. Könnt ihr euch vorstellen, mal ein Produkt zu entwickeln für den breiten Markt, also für einen Versicherungsprofessional, jemand, der professionell Versicherungsprodukte vertreibt. So, und da sind wir mit der Hausratversicherung gestartet, das war 22, schon gar nicht 22, war es 22? 22 war das, ne? Du bist Ende 21, Ende 22 zugekommen, da waren wir ein Jahr unterwegs, genau. Und da war sozusagen die Fragestellung, kann man das, was wir gelernt haben in diesem Embedded-Bereich, kann man das übertragen auf ein deutlich komplexeres Produkt, wie zum Beispiel Hausrat, Haftpflicht, Unfall, die Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Im Nachhinein kann man jetzt sagen, es funktioniert ganz gut, ich würde sogar sagen, es funktioniert überproportional gut. Das ist aber eigentlich die Geschichte. Ja. Kann man diese Ideen, diese Gedanken, diese Prozesse, die man für Embedded entwickelt hat, kann man die übertragen auf den Versicherungsmaklerbereich?
Vielleicht noch auch ergänzend dazu, das, was wir halt anders machen oder eben nicht jeder macht an der Stelle, ist, dass wir uns zusammensetzen mit den Leuten, die das Produkt verkaufen, betreiben und so weiter und so fort. Und das ist auch der Grund, warum Christopher damals dazugeholt wurde, weil er halt Versicherungsmakler ist und den Background hat. Also nicht einfach klassisch bei einem Versicherer gelernt hat, Und dann gesagt hat, ich entwickle jetzt mal ein Produkt, sondern weil er das halt vorher schon verkauft hat im Grunde genommen und dadurch natürlich eine ganz andere Sicht hat, was braucht denn ein Makler, Maklerin? Also ich erinnere mich immer an das Gespräch, wie du es mir auch angetragen hast. Naja, brauchen wir die günstigste Prämie? So war so eine Frage. So, nee, du brauchst nicht die günstigste, du brauchst eine gute Prämie. So brauchen wir das beste Produkt? Nee, du brauchst auch nicht das allerbeste Produkt, weil es auch einfach sich nicht rechnet, wenn du dann so bei All-Risk-Thematiken und sowas bist, sondern es geht halt um was anderes. Ne? Und das ist der Grund, warum man Christopher dazugeholt hat. Und
ja, diese Szene muss man mal kurz erzählen, die ist einfach schön. Da war ich 2 Wochen oder so im Unternehmen. Ne? Dann muss ich das vorstellen, großer Konferenzsaal, ja, das gesamte Führungsteam, Senior Leadership Team sitzt in diesem Konferenzsaal an einem U-Tisch. Mhm. Ich stehe vorne, erzähle 2, 3 Sätze zu mir, was ich in der Vergangenheit so gemacht habe, was ich mir so vorstelle, hier bei Altes zu machen. Und ich gucke so in die Gesichter, da sitzen halt 7 Leute und du hast so ein bisschen dieses Gefühl, du guckst in das Gesicht von einem Kind vor Weihnachten. Ja. Und der denkt sich nur, spul doch bitte vor, ich will, dass endlich Bescherung ist. Ja. So, und dann kam genau diese Frage, was brauchen wir denn nun, damit Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler die Produkte der Altheos verkaufen. So, und ich erzähle mal gern eine kleine Anekdote und die meisten eurer Zuhörer werden das wahrscheinlich auch teilen. Aus der Perspektive eines Versicherungsmaklers, wenn ich Montag früh ins Büro komme, mir ist ja nicht langweilig. Mhm. Ja, ich überlege ja nicht, bei welchem Versicherer ich bei schöner Warteschlangenmusik die ersten 20 Minuten des Tages rumkriege, bis der Kaffee durchgelaufen ist. Das ist ja nicht mein Problem. Ja? So, das heißt, wenn ich gerade in diesem kleinteiligen Geschäft, wo wir unterwegs sind, ich weiß ja, wenn ich einen Telefonhörer in die Hand nehme, um für eine Privathaftpflichtversicherung ein Problem zu lösen, weil der Versicherer was falsch gemacht hat, weil ich was falsch gemacht habe, weil sich die Kundensituation geändert hat, da verliere ich Geld.
Das muss so schnell und so effizient wie möglich gehen, ne?
Genau. Exakt, das ist der Punkt. Ja. Mhm. Und da schließt sich sozusagen der Kreis und das ist auch die Auflösung dieser Situation, dass aus meiner Sicht das, was es braucht, um in diesem Markt erfolgreich zu sein als Versicherer, relativ einfach ist. Du musst früh verstehen und in deinen Prozessablauf integrieren, was ist das Bedürfnis deines Kunden. Und jetzt kommt sozusagen die Auflösung. Der Kunde in dem Geschäftsfeld, in dem wir unterwegs sind, ist nicht der Versicherungsnehmer. Der Kunde ist der Makler. Ja, und der, dazwischen natürlich auch immer ihr, ja, aber am Ende ist es der Makler. Und der Makler gibt eine relativ klare Vorgabe. Das Standardgeschäft muss einfach sein. Ich brauche ein Peace of Mind. Also da dürfen in dem Produkt und im Gesamterfahrung dürfen keine Haken drin sein, an die ich nicht denken würde. Und der dritte Punkt ist, wenn ich ein Thema habe, dann muss das schnell gehen.
Ja. Ja, Schnelligkeit und Effizienz und auch Prozessorientierung sind ja Themen, die uns auch sehr stark beschäftigen. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch beim Maklervertrieb auch hauptsächlich über die Abwicklung über Pools entschieden oder euch darauf fokussiert. Und ich glaube, ihr sagtet, Direktanbindung macht ihr gar nicht. Was sind die Hintergründe? Warum diese starke Fokussierung auf Pools und Poolgeschäft?
Ja, das ist im Grunde genau diese Aussage. Ja. Wenn du davon ausgehst, dass der Prozess das Produkt schlägt, und das ist erstmal die Grundannahme, die wir in diesem Kleinteiligen, das würde ich jetzt nicht für jede Sparte so festlegen, ja. Sieht der ein oder andere Makler vielleicht anders. Ich würde sagen, das kannst du nicht auf jede Sparte übertragen, aber in diesem kleinteiligen privaten Kompositgeschäft, da schlägt der Prozess das Produkt. Mhm. So, wenn der Prozess das Produkt schlägt, dann brauchst du natürlich für einen Prozess 2 Dinge. Du brauchst deine eigene Organisation und du brauchst auch immer den Partner auf der anderen Seite. Da geht es dann viel um technische Fragestellungen. Und machen wir so Kleinigkeiten wie Vermittlernummern. Ja, du kannst natürlich jeden Makler, der 3 Verträge macht, registrieren. Dem wirst du aber niemals diese Experience geben können, wie wenn du das mit einem Pool machst, hinter dem 1.000, 2.000, 30.000 Vermittler stehen. Ja? So, und dann geht's natürlich in diese ganz klassischen Themen. Ich meine, jeder, der in der Branche arbeitet, wurde da schon mal mit der Nase drauf gestoßen, Bipro. Ja? Mhm. Bipro ist auch so ein klassisches Thema, wo man sagen kann, da haben wir einfach Mist gebaut. Punkt. Ja, unser Bipro-Setup, ich würde sagen, wenn es einen Preis für das schlechteste Bipro-Setup im Markt gibt, wären zumindest meine engeren Auswahl. So, und jetzt ist aber wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, und das ist sozusagen das, worum es mir geht. Natürlich machen wir nicht alles richtig, aber wir hören dazu. Und das ist das, wo Erik gerade hin wollte. Ja? Und im Bipro-Setup da auch an von euch ganz großes Feedback zu bekommen, was funktioniert gut und was nicht. Und auch wenn man denkt, dass das eine Norm ist und dass ja alles geregelt ist, ist es nicht. Ja, Überraschung, ist es nicht.
Das ist ja auch nicht eine Norm gefühlt, sondern mit zig Unternormen noch.
Und genau. Ja. So, und hier haben wir einfach das Setup. Unsere Markterwartung, was der Markt schon kann, war viel zu groß. Das heißt, wir haben in die falsche Richtung entwickelt. Ja? Wir haben Dinge angeboten, die der Markt gar nicht abnehmen konnte und Dinge angeboten, die der Markt anders abgenommen hat, als es erstmal per Definition in der Norm ist. So, jetzt, wie gehst du damit um? Ne? Du kannst jetzt entweder sagen, ja, friss oder stirb. Also ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so sagen darf. Ja? Aber
ich glaube, ihr könnt alles sagen.
Okay, sehr gut. Das ist ein sehr offenes Gespräch. Ist halt so. Ja? Unser Ansatz ist dann zu sagen, okay, wenn wir das Mist gemacht haben, dann Fehler eingestehen, gucken, was haben wir falsch gemacht, mit den Leuten sprechen, die es konsumieren, das seid unter anderem ihr. Und dann gucken, wie können wir alle die Anforderungen, die der Markt hat, auf einen Nenner bringen und das Setup komplett umbauen. So, das ist das, was jetzt gerade passiert. Und am Ende des Tages, so ist zumindest meine Erwartungshaltung, werden wir jetzt ein Setup auf den Weg bringen, was wesentlich flexibler ist, was wir wieder an die Partner anpassen können, damit auch unserer Philosophie wieder treu bleiben. Und was am Ende deutlich schneller und einfacher zu erweitern ist. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, hey, wir sind jetzt in der Lage für die Privathaftpflicht, die Schuhgröße des Versicherungsnehmers zu erfassen und wir hätten die in unserem Datenbestand, dann könnte ich euch die relativ schnell innerhalb von 5 Minuten mitkonfigurieren und ihr habt die. Ja, und die 5 Minuten sind jetzt auch nicht übertrieben. So, und das ist einfach grundsätzlich der Weg, wo es aus unserer Sicht hingeht. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn du mit Aggregatoren arbeitest. Wenn du dieses Spiel jetzt machen würdest mit 40.000 registrierten Versicherungsmaklern, da kommst du in den Wald, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. So, und dafür brauchst du die Aggregatoren. Aus meiner Sicht ist das auch, bei euch sieht man das aus meiner Sicht auch am stärksten im Markt gespiegelt, dieses Verständnis des Aggregators, ja, dieses Zusammenführen, Harmonisieren, dass damit, ich denke, dass die Erfahrung werdet ihr auch machen, nicht jeder glücklich ist und nicht jeder eurer Partner sich 110% abgeholt fühlt, aber im Gro, zumindest ist das so das, was wir auf den Messen wahrnehmen, der Großteil dessen, was ein Makler an Anforderungen hat, bei euch eben repräsentiert ist. Ja?
Ja, am Ende ist es immer die Herausforderung, wenn man Standards definiert, glaube ich, ne, dass ein Standard eben Standard ist und nicht jeden Individualanspruch abbilden kann, aber eben, wie du sagst, die große Masse mit hoher Effizienz verarbeiten. Ne? Genau. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Beispiele, wo dieses Thema Dunkelverarbeitung, Prozessorientierung spürbar wird, wo da Vorteile für den Makler entstehen?
Das Thema Digitalisierung. Ne, also das ist ja auch sowas, was seit wahrscheinlich mittlerweile seit 10 Jahren schon so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird.
Ja, schon so ein fast abgenutzter Begriff.
Genau.
Was bedeutet, heute bedeutet es irgendwie alles und nichts, ne?
Absolut, und das war immer so ein Megatrend neben demografischen Wandel und so weiter und so fort. Was heißt Digitalisierung und was bedeutet das für Maklerinnen und Makler? Und wir haben natürlich auch so Situationen, wo jetzt mal jemand zu uns ankommt auf einer Messe und sagt so, ja, könnt ihr auch Briefe rausschicken? Und wir sagen, nee, machen wir halt nicht. Ja, aber warum nicht? Ich habe halt Kunden, die möchten noch Briefe bekommen. Und dann muss man halt ganz klar sagen, wir möchten das aber nicht, das passt in unser Konzept nicht rein und für den 80% Kunden, ja, so 80% des Marktes, sagen wir immer, die wir gern sozusagen abdecken könnten theoretisch von den Produkten her, der hat halt im Regelfall eine E-Mail-Adresse. Ja, es gibt dann vielleicht mal eine Maklerin, einen Makler, die sagt, ja, dann gehen die E-Mails halt an mich und nicht an den Endkunden, kann man selbst entscheiden, ob man das macht, ja. Aber das gehört halt dazu und das ist ja auf der einen Seite natürlich was Positives für uns, man könnte es ja auch negativ sehen, aber das ist so eine Richtung, wo es hingeht, es vereinfacht einfach Prozesse. Ja, also A, steckt, muss man ja auch ganz offen so sagen, ja, es ist ja auch betriebswirtschaftlich, da einfach ein riesiger Kostenapparat hinter, Briefe rauszuschicken und wenn wir jetzt über eine Police reden, die, weiß ich nicht, sagen wir mal 50 € im Jahr kostet, so, da, also da kostet ein Brief halt schon wahrscheinlich mehr Geld, den man rausschickt und der dann vielleicht auch noch zurückkommt und so weiter und so fort. Also das lohnt sich einfach nicht. Ja? Und das, ich glaube, da schließt sich der Kreis auch genau mit dem, ich nenne es mal vorsichtig, breiten Geschäft. Ja? Also warum machen wir das eben mit Pools und nicht mit Einzelanbindung? Diese wären einfach deutlich intensiver von der Betreuung. Und die Frage ist auch, welchen Mehrwert hast du? Also was hast du für eine Erwartungshaltung, wenn du eben nicht bei einem Pool bist? Und ich frage mich, ob wir die überhaupt erfüllen könnten. Also wahrscheinlich nicht. Ja, und deswegen machen wir es ja auch nicht.
Ja, also absolut, erstens, ob wir sie erfüllen könnten, zweitens auch, ob wir sie erfüllen wollen. Ja, also wie gesagt, wir sind halt in einem kleinteiligen Standardgeschäft und da sollte das vielleicht auch ein sinnvoller Weg sein, zu sagen, ich mache das über einen Pool, weil es eben strukturiertes Geschäft ist. Ja? Ein Punkt, wo Technologie aus meiner Sicht noch wirklich einen Mehrwert schafft für den Makler und wo wir von dieser Standardisierung auch abweichen, ganz bewusst, ist das Thema Schaden. Ja, wie meldest du einen Schaden? Und jetzt hast du natürlich Gesellschaften am Markt, ich meine, wir kennen die alle, wenn du da einen Schaden per E-Mail meldest, dann kriegst du das PDF, nicht ausfüllbare PDF natürlich, ja. Schadenformular zurück. Ja.
Das ist der Passierschein A38.
Genau. Ne? Und dann hast du diese Situation, ne? Ein Drittel der Fragen hast du schon beantwortet in deiner E-Mail, das andere Drittel der Fragen stimmt überhaupt nicht mit deinem Fall überein, weil das eben ein Standardformular ist. Und das dritte Drittel, da weißt du nicht mal, was der Versicherer eigentlich hören will. Ja? So, und solche Geschichten machen wir halt einfach nicht, weil wir müssen ja keine Beschäftigungstherapie betreiben. Ja?
Das heißt, ihr habt eine digitale Schadenmeldestrecke.
Das ist das dir überlassen. Wenn du sagst, mein Prozess ist am einfachsten, wenn ich das per E-Mail mache, weil ich von meinem Kunden, also um jetzt mal ein sehr extremes Fall, ein eurer Partner, der kommuniziert fast ausschließlich mit seinen Kunden per WhatsApp. Mhm. So, wenn die dem einen Schaden melden, dann leitet er diese WhatsApp einfach an uns weiter.
Okay.
Ja, also natürlich nicht per WhatsApp, sondern per E-Mail, aber am Ende des Tages leitet er es halt einfach weiter und damit ist der Schaden gemeldet. Und unsere Prozesse ziehen dann, egal ob das jetzt per E-Mail passiert, ob das telefonisch passiert, ob das über einen Schadenflow online passiert, ob das, wenn ihr in eurer Ameise beispielsweise einen Meldeflow, weiß gar nicht, ob ihr den habt.
Ja? Kann ich gleich was zu sagen, ja.
Genau.
Deswegen fragte ich auch. Da wäre nochmal interessant, glaube ich, die Frage, wie viel, ich weiß nicht, ob eine Prozentzahl im Kopf hat oder so ein Daumenbereich, wie viel Prozent der Schäden werden denn über den Kunden gemeldet und wie viel über den Makler?
Eine offizielle Zahl habe ich nicht. Weiß nicht, ob du mal von Vanessa eine gekriegt hast. Ich hätte jetzt aus dem Gefühl heraus gesagt, dass es relativ ausgeglichen ist.
Mhm. Ja? Aber wir beschäftigen uns auch viel mit dem Thema und bekommen eigentlich häufig die Rückmeldung, dass nachher, also in der Wahrnehmung des Maklers immer viel Schadenmeldung über den Makler, sicherlich auch eine individuelle Situation. Immer die Zahlen, die wir sehen, gehen eher in die Richtung, dass deutlich über 80-90% der Schadenmeldungen über den Kunden kommen. Mhm. Und dann ist man eben auch wieder in dieser Fragestellung, wie baut man die Strecken auf? Und gerade wie du es sagst, wir bauen gerade eine Schadenmeldestrecke über die Simpler App, um eben da eine Möglichkeit zu geben, direkt in die Schadenmeldeflows der Versicherer abzuspringen. Die meisten sind ja offen und nicht über Logins geschützt. Ja, also das heißt, auch da, warum sollen wir jetzt von 240 Versicherern Prozesse nachbauen und jedes Mal, wenn sich irgendwo was ändert, ändern wir was am Prozess. Ja, also das heißt, der einfachste Weg ist, direkt aus der App in den richtigen Meldeflow reinzugehen. Da muss man 2-3 Angaben übernehmen, okay, aber dann ist man eben direkt im Prozess drin und hat nicht irgendwelche PDF-Geschichten hin und her geschickt werden müssen.
Das ist schön, weil aus eurer Perspektive ist das genau aus meiner Sicht der richtige Weg. Ich würde es nicht anders machen, ja? Aber es ist jetzt mal so gesamtbranchenmäßig betrachtet eigentlich so traurig, ja? Dass du am Ende bei 240 Versicherern 240 Schadenflows hast, es gar nicht generalisieren kannst, weil dir der Versicherer die Rückmeldung gibt, aber ich brauche eben die Schuhgröße des Versicherungsnehmers. Ja? So, und das aus meiner Sicht so ein klassischer, weiß nicht, ob wir das Thema KI heute nochmal, das muss ja irgendwie heute in jedem Podcast behandelt werden.
Hätte ich jetzt auch vielleicht noch angerissen, wenn ihr sagt, ihr könnt das aus allen Quellen, könnt ihr die Schadeninformationen lesen, wäre ja eigentlich genau die Frage an der Stelle, hilft da die KI ein bisschen, die WhatsApp-Nachricht auszulesen oder
genau, da
macht das
hin.
Noch der Mensch? Ja.
Das wäre sozusagen so ein klassischer Anwendungsfall, wo du halt aus einem Multikanal-Input auf einen Single-Kanal-Output willst. Ja, das ist so ein und das alles unstrukturierte Daten sind. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall, für KI. Ja. Teilweise auch Machine Learning, was ja sozusagen die Stufe darunter wäre. Aber auch da muss man am Ende des Tages mal sagen, ja, das ist eine interessante Idee und ja, natürlich nutzen wir das schon, ja, aber das da jetzt von einem richtigen KI-Einsatz zu sprechen, finde ich einfach schwierig, finde ich generell in der Branche momentan schwierig, weil aus meiner Perspektive so richtig einen brauchbaren Use-Case-Einsatz für KI. Das sind so Insellösungen aktuell, ja, und die sind auch interessant, da kann man viel sich angucken, aber so richtig einen End-to-End-Workflow sehe ich da jetzt noch nicht so richtig. Und ja, das ist so ein klassisch Spielerei in Anführungszeichen, ja, Punkt, wo wir das gerade einsetzen, um sowas zu harmonisieren.
Ja.
Naja, kann man auch ergänzen, also als Unterstützung ist es natürlich cool, ja, also wenn wir jetzt das klassische Schadenbeispiel nehmen, und du hast im Grunde genommen eine KI, die drüber schaut und dir sagt, wie würde ich jetzt regulieren? Und ein Mensch dahinter aber sitzt und das nochmal absegnet oder sagt, nee, würde ich nicht so machen aus den und den Gründen. Also in unterstützender Wirkung ist es natürlich cool. Wenn ich das jetzt aber wieder anders nehme, es gibt darüber Statistiken, welche Generation wie weit bereit ist, mit einer KI zu telefonieren. Mhm. So, und die Menschen, die jünger sind als wir, da steigt die Bereitschaft, die finden es nicht so schlimm. Ich würde jetzt behaupten, so wie wir hier sitzen, also ich telefoniere gern mit einem Menschen, wenn ich ein Problem habe und lasse mir von dem auch helfen. Und nicht nochmal Rechnung. Wo wollen Sie hin? Rechnung. So, das ist nervig. Das ist ja aber auch nicht das, wohin es hingehen sollte. Du sollst ja irgendwann natürlich ja Gespräche führen. So. Und das ist aber genau das, wo ich sage, da wird es noch viel Zeit brauchen. Und ich finde es gut, wenn man halt einen Mensch an der Strippe hat, am Telefon hat. Und das ist auch zum Beispiel was, wo wir da einfach auf das Bedürfnis eingegangen sind. Wir haben einfach zwei Telefonnummern. Die eine ist für Maklerinnen und Makler und die eine ist für Endkunden. Ja. Wir sehen halt, ruft gerade den Endkunden an oder ruft einen Makler an. Ja, also in dem Fall, wo jetzt beide gleichzeitig anrufen würden und nur ein Mitarbeiter frei ist, würden wir immer zuerst bei Maklern beim Makler rangehen und nicht beim Endkunden.
Da sind wir ja beim Punkt, wer ist der Kunde, ne?
Ja. Ja,
das ist das Entscheidende. Der Makler hat halt einen finanziellen Druck, wenn er anruft. Das heißt, für den ist das Business. Und der Kunde, klar, der hat ein Problem, das ist auch wichtig, Aber wenn man diese beiden Themen jetzt als aus der Produktgebersicht abwägt, dann ist mein Partner halt der, der zuerst drankommt.
Ja, ja, ihr habt ja schon am Anfang gesagt, dass ihr quasi aus der Erfahrung im Embedded Insurance-Bereich dieses extrem hohe Service-Level für euch angelegt habt. Wenn ihr das jetzt auf Maklerinnen und Makler übertragt, du hast ja auch gerade gesagt, das ist eigentlich von der Priorität immer noch ein bisschen höher gewichtet. Könnt ihr noch ein bisschen mehr zu den Service-Levels und Service-Dienstleistungen erzählen? Ihr habt ja wahrscheinlich mehr als zwei Telefone, sondern ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so digital unterwegs seid, dann messt ihr das wahrscheinlich ja auch irgendwie ein bisschen, habt Kennzahlen. Also wie drückt sich das, diese hohe Service-Qualität, diesen Anspruch, den ihr euch auf die Fahne schreibt, wie messt ihr den und wie wird der sichtbar für den Makler oder spürbar?
Genau, das machen wir und ich meine mich zu erinnern, dass wir das tatsächlich quasi seit der Gründung schon so machen, weil das genau dieser Service-Gedanke dahinter war und was wir halt anders machen wollten und auch anders machen. Und das heißt, jeder Mitarbeiter bei uns hat darauf Zugriff und kann sich das live angucken, wenn er möchte, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, muss jeder selber wissen. Du kannst also quasi live sehen, wie schnell wir ans Telefon gehen. Du kannst sehen, wie schnell wir auf eine E-Mail antworten. Und da geht es nicht um, danke, wir haben Ihre Mail erhalten, wir melden uns, sondern inhaltlich Antworten im Lösung, Grunde genommen. Ja. Mhm. Und wir sehen halt auch schnelle Stoßzeiten. Ja. Und in Gänze ist es halt so, dass wir 80% aller Anliegen inklusive Schaden, das muss man immer dazu sagen, in 48 Stunden im Regelfall machen. Das heißt jetzt aber natürlich, es gibt immer 20%, wo du es nicht schaffst. Und nehmen wir jetzt mal einen größeren Schaden, ja, wenn so eine komplette Wohnung abbrennt oder sowas. Naja, du wirst schon was machen in den 48 Stunden und eine Rückmeldung bekommen, aber das Fall abschließend zu bearbeiten, ist natürlich Quatsch.
Ja.
Und da ist es ja auch immer davon abhängig, wie schnell kriegst du eine Antwort, wie schnell kriegst du Unterlagen, solche Sachen. Und genau das machen wir aber. Und beim Telefon sind wir im Regelfall, also ich hatte es mir gestern nochmal angeguckt, ich glaube, gestern war jetzt Feiertag, aber für die letzte Woche, ich glaube, im Regelfall so innerhalb von 11 Sekunden gehen wir ans Telefon. Und jetzt mal, also es geht natürlich schneller. Mhm. Das ist uns allen bewusst. Aber genauso ist auch jedem bewusst, dass man auch mal eine Viertelstunde oder sowas gerade, nehmen wir mal dieses schöne Wort Jahresendgeschäft, ja, so ein Kfz-Bereich, was wir jetzt ja nicht bedienen, aber da kennt man das vielleicht auch, ne? Da ist man halt auch mal eine halbe Stunde in der Warteschleife.
Ja.
Oder dann landet man in irgendeiner Abteilung und Sie sind hier falsch, muss ich sie weiterleiten. Und das ist genau das Thema. Und bei E-Mails ist es genau das Gleiche. Es sind, glaube ich, 5 Stunden und 7 Minuten ungefähr. Das kann aber natürlich sein, wenn ich jetzt an einem Freitagabend um 23 Uhr eine Mail schicke, dann wird die halt montags beantwortet. Ne? Also es sind Arbeitsstunden logischerweise. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir können uns halt auch darauf einstellen, wenn wir sehen, okay, wir haben gerade ein erhöhtes Telefonaufkommen, ja, dass wir dem sozusagen was entgegenstellen. Das funktioniert. Und das machen wir von Anfang an so und das funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass du halt nicht, also da steht halt nicht eine 30 oder eine 15 Minuten. Wir reden von Sekunden.
Ja.
Also vielleicht dazu nochmal, weil du das immer so schön sagst, ja, rangehen ans Telefon ist natürlich dann auch jemand, der helfen kann. Also da geht dann
nicht. Das ist immer der Punkt, ne? Genau. Werde ich jetzt noch dreimal weitergeleitet und am Ende ist die Kollegin im Urlaub.
Genau.
Wir melden uns.
Mein Lieblingssatz in der Versicherungsindustrie, ne? Oder muss ich an die Fachabteilung verweisen und dann weißt du, die nächsten 8 Wochen passiert gar nichts.
Ja? Ja.
Diese Fachabteilung, die Silo-Denken, gibt es halt bei uns nicht. Ja? Es kommt auch aus dem Embedded-Bereich. Die Plattform, also das, man sagt so Core Insurance System, also das System, auf dem wir sozusagen unsere Vertragsverwaltung, unsere Ameise, wenn du so möchtest, ja, betreiben, ist eine komplette Eigenentwicklung. Es hat auch nichts mit den AXA-Systemen zu tun. Also vielleicht kann man zu dieser Verbindung nochmal kurz was sagen. Von der Produktentwicklung wirklich bis zur abschließenden Schadenbearbeitung läuft der gesamte Prozess bei uns.
Okay.
Auf unserer eigenen technologischen Plattform. Und das ist natürlich eine große, ihr kennt diesen Vorteil, ja? Ihr könnt halt.
Ganz schneller Dinge verändern.
Genau.
Du bist nicht an diesen Kernsystemen von einem ganz großen Konzern gefangen. Ne?
Ja. Und wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht, kannst du halt nachschleifen. Ja? Und das System ist so aufgebaut, ich bringe immer ein Beispiel dazu, dass man sich das mal vorstellen kann. Ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her, aber ihr erinnert euch, es gab diese Phase, wo das Geschlecht divers in die Anredefelder mit aufgenommen werden musste. Ja? Und damit haben sich Branchenmitbewerber über Monate und mit 6-stelligen Beträgen beschäftigt.
Ja.
Ja? So, und wir brauchen für eine solche Änderung ungefähr 90 Sekunden.
Ja. Ja?
Und dann ist das auf dem Live-System.
Ja.
Da kannst du das überall nutzen. Ja? Und das sind so Kleinigkeiten, Felder auf irgendwelchen Masken verschieben. Wenn unser Customer Care Team sagt, hey, wir brauchen immer die Information, das ist kein Problem. Das sind alles Dinge, die natürlich diesen Prozessgedanken immer wieder in den Vordergrund rücken. Deswegen, ich hatte da nochmal, während ihr jetzt gerade gesprochen habt, über deine Eingangsfrage nachgedacht, was ist denn der Vorteil für Makler und Maklerinnen aus dieser Technologie? Und das ist tatsächlich unglaublich schwer zu beschreiben und auf den Punkt zu bringen, weil das vor allem ganz, ganz viele kleine Aspekte sind, die interne Strukturen und Prozesse berühren. Am Ende des Tages aggregiert aber natürlich alles auf das, was Erik gerade gesagt hat. Ne? Wir gehen halt in 11 Sekunden ans Telefon, wir beantworten inhaltlich halt E-Mails in 5 Stunden und ein bisschen, also immer Arbeitsstunden wohl bemerkt, ja. Und wir können halt relativ schnell reagieren, wenn wir merken, irgendwo läuft irgendwas aus dem Ruder. So, und das ist im Grunde der Vorteil, den merkst du aber natürlich nicht. Ja? Das ist ja das generelle Problem bei Versicherungsprodukten und auch in der Zusammenarbeit mit einem Versicherer. Wenn du herausfindest, ob deine Entscheidung gut war oder schlecht, dann ist es meistens zu spät, sie zu ändern, mhm. Weil das Haus dann schon brennt. So, und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, warum wir dieses Format hier mit euch ganz interessant fanden, um einfach auch mal ein bisschen einen Einblick dahinter zu geben. Warum kannst du eine Altheos eigentlich machen? Also insbesondere jetzt auch vor dem Hintergrund, dass die letzten 12 Monate für Versicherungsmakler und Maklerinnen ja, was so Veränderungen am Markt anging, jetzt nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen waren. Ja? Also weiß nicht, ob man hier Namen nennen darf, aber gibt ja schon einige, die...
Es gab viel Bewegung, ne? Also das wäre nochmal so meine
politisch korrekte Formulierung.
Meine abschließende Frage gewesen, also ihr habt es ja schon gut begründet so, ne? Also andere strugglen an dem Thema, aber ihr scheint irgendwie sehr erfolgreich unterwegs zu sein mit diesem Kurs Fokussierung auf Technologie und Service. Gibt es noch andere Geheimnisse, die ihr habt, warum ihr diesen Sturm, den es ja vielleicht ein bisschen gab, gut umsegelt habt und also weiterhin gut auf Kurs seid?
Unglaublich gutes Aussehen, das ist natürlich die wichtigste
Voraussetzung. Deswegen machen wir Videopodcasts,
ja, genau, das ist klar. Ja. Ich denke, es ist ein Hauptthema, liegt darin, dass wir im Grunde ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Ja? Also ich hatte es eingangs gesagt, das Embedded-Geschäft ist das, mit dem wir gestartet sind. Das macht von unserem Umsatz so ungefähr 85% aus.
Okay.
Der Geschäftsbereich Versicherungsmakler, in dem wir noch relativ jung sind, macht den Rest aus, mit steigender Tendenz, ganz klar. Deswegen ist das für uns auch ein unglaublich wichtiges Geschäftsfeld, ja, weswegen wir auch einen Großteil der Plattformfunktionalitäten auf dieses Geschäftsfeld ausrichten. Das ist das größte Investment, was du als Produktgeber machen kannst. Also wir sehen da eine Langfristigkeit drin. Und das unterscheidet uns natürlich schon mal ein ganz, ganz großes Stück von vielen Mitbewerbern, die wir jetzt haben gehen sehen oder wo, ob das gehen oder bleiben, ist noch nicht ganz klar ist, dass man darauf angewiesen war, sehr, sehr schnell in diesem Markt mit Versicherungsmaklerinnen und Maklern Fuß zu fassen und große Volumen aufzubauen. Jetzt wissen wir über den Versicherungsmakler und die Versicherungsmaklerin, ich darf das sagen, weil ich ja selber einer bin, eine ganz, ganz wichtiges Detail. Es ist eine positive Form der Trägheit. Ja? So, wenn ich seit 20 Jahren mein Geschäft zur Orangina trage, dann mache ich das auch die nächsten 20 Jahre, wenn nicht irgendwas Großes passiert.
Ja. Ja?
Warum mache ich das? Da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauensgut. In gewisser Weise ist das ja meine Reputation gegenüber dem Kunden, wenn ich ihm sage, nimm bitte Produkt A oder Produkt B. Wenn die Erfahrung des Kunden jetzt schlecht ist, dann reflektiert der Kunde das natürlich, zumindest in vielen Geschäftsmodellen von Versicherungsmaklerinnen und Maklern, auf mich. Und das ist dann für mein Geschäft wieder schlecht. So, also überlege ich mir genau, wen nehme ich. Und wenn jetzt sich solche Meldungen häufen, dass Versicherer sich, die etabliert sind, große Konzerne sind, sich aus dem Markt mit Versicherungsmaklern über Pools zurückziehen im privaten Kompositbereich, wenn Anbieter pleite gehen, ja, wenn große Konzerne Digitaltöchter einstampfen, weil sich der Business Case nicht rechnet, dann macht das natürlich was. Und wenn dann die Altheos, ja, wo man sich fragt, ist das eine Deo-Marke oder ein Versicherer, um die Ecke kommt und sagt, aber wir sind jetzt hier die Coolsten und wir machen das langfristig, dass du dann erstmal in deiner Trägheit bleibst und sagst, wenn die in 5 Jahren noch da sind, gucke ich mir die mal an. Ja? Das ist nachvollziehbar.
Aber dann ist ja in meinem Verständnis sozusagen diese Historie, die ihr habt aus dem Embedded Insurance Bereich eigentlich ein Vorteil, oder? Weil das heißt, ihr Absolut. Seid ja sehr nah am Endkunden dran. Das heißt, zwischen euch und dem Endkunden ist im Zweifel vielleicht irgendwie ein Mediamarkt, ein Saturn oder irgendein anderer Industriekunde oder sowas. Ne? Aber es fällt ja dann schnell auf euch zurück sozusagen. Ne? Das heißt, wenn der Service nicht gut ist, wenn das Produkt nicht gut ist, dann fällt das auf euch zurück. Das heißt, ihr habt da schon viele Jahre Erfahrung gesammelt, wie man zufriedene Versicherungsnehmer bekommen kann. Du hast das vorhin ja auch ein bisschen erklärt in der Abwägung von Prämie und Leistung. Und im Prinzip nehmt ihr dieses Paket jetzt mit zu den Maklern und sagt, hey, wir wissen eigentlich, wie man ein gutes Produkt und ein gutes Service-Level an Kunden bringt. Zusätzlich sind wir stark auf der Technologieseite, dass ihr möglichst wenig Arbeit in der Abwicklung des Geschäfts habt. Also insofern kann man ja wahrscheinlich zusammenfassend sagen, sind das so die Kernvorteile, die ihr vielleicht anders als andere mitbringt in dem Bereich.
Und ergänzend dazu halt auch die Erfahrung, ne? Also wenn man jetzt neu am Markt startet, dann hast du ja immer einen großen Vorteil, wenn du irgendwie eine Datenhoheit hast. Ja, also irgendwie Datensätze, auf die du zugreifen kannst. Und auf der einen Seite haben wir natürlich die Erfahrung, die wir selbst gesammelt haben, über das, was wir vorher gemacht haben. Und auf der anderen Seite natürlich mit der Mutti im Rücken eine ganz andere Herangehensweise. Und ich behaupte jetzt mal, wir müssen halt nicht super, also wir können unsere Produkte auskömmlich kalkulieren. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen uns nicht hinstellen in 2 Jahren und sagen, oh ja, haben Geld wir jetzt falsch gerechnet, Geld ist alle. Mhm. Das funktioniert nicht, sondern wir haben halt von vornherein natürlich eine Mutti, die auch drüber schaut, was wir da machen und so wie wir immer schon sagen, den Haken drunter setzt, ob wir das alles so machen können oder nicht machen können. Und dadurch ist es halt auskömmlich. Und das ist, glaube ich, einer der riesigen Vorteile, den man manchmal vergisst. Ja, dass du nicht bei Null anfängst und sagst, wir in Anführungsstrichen spielen jetzt mal Versicherer und gucken, was passiert. Sondern da hängt ja ein riesiger Erfahrungsschatz hinter im Grunde genommen, den man nutzen kann. Neben der Technik, die wir halt aber selber stellen und dadurch halt schneller sind.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also auch wenn man sich jetzt mal so bildlich so einen Versicherungsschein vorstellt, dann steht da oben als Absender die Altheos drauf und auf der rechten Seite steht als Versicherer, also als Risikoträger die AXA drauf. Mhm. Ja. Das heißt, alles, was wir schreiben, schreiben wir ins Buch der AXA.
Ja.
Und das hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, wenn du jetzt mal dir überlegst, du fängst an, ja, und hast irgendwie mal deine ersten 1000 Policen zusammengekriegt im Haushaltsbereich. So, und dann hast du einen Schaden, der mal so richtig wehtut. Ne? Also so ein Einbruchdiebstahl mit 50.000 Euro oder einen Leitungswasserschaden. Oder, das haben wir geschafft, ja, einer der ersten Schäden, die wir im Haushaltbereich bearbeitet haben, war halt einfach gleich mal 130.000 Euro mhm. Totalschaden, Feuer. Ja. So, wenn du allein bist und irgendein Startup bist und jeden Monat zusehen musst, neue Investorengelder zu bekommen, damit du den Laden am Laufen halten kannst, das kommt halt in so einer Präsentation nicht gut. Übrigens, wir bräuchten innerhalb der nächsten 14 Tage eine Finanzierung, damit wir den Schaden bezahlen können. Ja. Das ist einfach nicht so attraktiv für einen Investor. Ja? Und wenn du aber in das Buch der AXA schreibst, was eben ein kleines bisschen größer ist als das durchschnittliche Buch auf dem Markt, dann kannst du sowas sehr, sehr schnell ausnivellieren. Ja? Und da muss man noch dazu sagen, dass wir, wie gesagt, einen relativ guten Start hatten, auch mit euch einen sehr, sehr guten Start hatten und damit natürlich auch relativ schnell an dem Punkt waren, dass wir auch innerhalb unseres Portfolios schon eine sehr, sehr gute Risikostreuung hingekriegt haben. Also wenn die AXA unsere Schadenquoten sieht, sind die mal ganz glücklich, weil das am Ende des Tages eben ein gutes Geschäft ist. Ja. Auch das übrigens ein ganz klassisches Qualitätsmerkmal im Bereich Versicherungsmakler.
Ich habe vor den Monologen vorgewarnt. Ja, wollte ich nochmal ganz kurz.
Du darfst gerne übernehmen. Ich wollte kurz die Verivox-Geschichte erzählen. Dieses Endkundenportal hat es geschafft, über einen kleinen Trick sich Zugang zu unseren Produkten zu verschaffen. Wenn wir das Geschäft vergleichen, was sozusagen über diesen Kanal kommt, also der Endkunde entscheidet selber über seinen Versicherungsschutz und erst beraten durch einen Profi, sehen wir auch in der Tarifauswahl schon ganz, ganz deutlich, Versicherungsmakler, insbesondere die bei Blau Direkt, greifen immer oben ins Regal. Mhm. Ja, also da wird immer hochwertiger Versicherungsschutz, zumindest in dem Bereich, wo wir es jetzt beurteilen können, vermittelt. Und das merkst du natürlich auch hinten raus. Du hast als Makler keinen Stress, weil die meisten Sachen sind in der Regel versichert. Du hast als Kunde keinen Stress, weil die Sachen sind in der Regel versichert. Und wir als Versicherer haben es auch nicht, weil wir natürlich in der Lage sind, auskömmlich Prämien zu kalkulieren. Ja? Und wir eben nicht herkommen müssen mit diesem Argument, wir haben die günstigste Prämie im Markt, jetzt vermittelt uns bitte. Abgesehen, dass ich auch glaube, dass das bei euch nicht so gut funktionieren würde, aber im breiten Markt vielleicht schon. Ja? Und das sind schon Dinge, die wir sehr, sehr positiv auch wahrnehmen und die uns, glaube ich, auch geholfen haben, an den Punkt zu kommen so schnell.
Ja. Ja, extrem spannender Einblick. Vielen, vielen Dank, Christopher und Erik, für die Zeit. Ich glaube, wer die Altheos noch nicht kennt, sollte spätestens jetzt mal nachschauen und sich näher mit ihr beschäftigen, weil ihr scheint da ja wirklich von vielen Welten so das Beste euch herauszupicken und miteinander zu verbinden. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Hat mich total gefreut, dass ihr den Weg hier nach Lübeck gemacht habt. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir in 1-2 Jahren mal ein Follow-up und gucken, welche Herausforderungen dann vor der Brust stehen und wie es dann so um euch steht.
Unbedingt, wir wollen ja ein neues Studio sehen.
Genau.
Ja?
Sehr, sehr gern. Danke, dass wir hier sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden
Fall. Ich glaube, das hört man auch.
Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr habt Franzbrötchen mitgebracht. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was es da zu holen gibt.
Sehr gut.
Dankeschön.